SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. So ist es gut, sagt der Bundesrat zum Corona-Regime. Wir fragen nach. Die NATO fordert mehr Kontrolle bei Biowaffen, denn sie fürchtet, Coronaviren ließen sich auch als biologische Waffe verwenden. Der Experte der ETH sagt:
Die könnte man ausbringen in Form eines Aerosols, zum Beispiel von Flugzeugen aus oder anderweitig versprühen. Das wäre durchaus möglich.
Da Corona Pandemien auslösen könne, mache das aus Sicht von Staaten keinen Sinn. Aber aus Sicht von Terroristen allenfalls schon. Und die Worte des Jahres 2020.
Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen.
Wir lassen euch nicht im Stich. Der Bundesrat kümmert sich um euch.
Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States.
Ja, der Maradona ist für mich einfach der beste Fußballer, den es je gegeben hat.
Es wird ein Leben nach der Krise geben.
Die Worte des Jahres um 13 Uhr im Rendezvous. Das Wichtigste am Mittag heute mit Ivana Pribakovic. Die Maßnahmen reichen. Der Bundesrat ist zufrieden mit seinen Maßnahmen trotz Virusmutationen im Land. Das hat der Bundesrat soeben mitteilen lassen. Derweil geht die Diskussion über den Umgang mit Corona in der Schweiz weiter. Sollte man mehr schließen, mehr einschränken? Andere fordern mehr Lockerungen und einige Lockerungen gibt es auch. St. Gallen beispielsweise öffnet die Skigebiete. Auf Graubündner Skipisten darf man wieder auf den Terrassen der Restaurants essen und trinken. Frage an Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Was sagen Sie aus wissenschaftlicher Sicht im Moment? Öffnen, schließen oder so lassen, wie es im Moment ist?
Ja, die aktuelle Diskussion, wie hoch genau der R-Wert gerade ist oder es war, als der Bundesrat am 18. Dezember seine Maßnahmen verschärfte, das geht alles am Wesentlichen vorbei. Der R-Wert ist eben nur ein Indikator neben Fallzahlen, Sterbefällen, Spitalbelegung und all diese Indikatoren bleiben hoch. Gerade die Zahl der Todesfälle kommt hinzu. Aktuell ist die Situation wirklich sehr unübersichtlich. Es wurde wenig getestet über die Festtage. Niemand weiß, wie gut sich die Menschen an die Maßnahmen gehalten haben. Alles viele Unbekannte und aus wissenschaftlicher Sicht Anlass zu großer Vorsicht. Übersetzt könnte man sagen, sicher nicht lockern. Je nach Ansicht vielleicht auch eben stärkere Maßnahmen.
Gestern hat die Covid-Taskforce vor der mutierten Corona-Variante gewarnt, der mutmaßlich ansteckenderen. Hier braucht es eine konsequente Nachverfolgung von Infizierten. Ist das derzeit überhaupt möglich?
Dazu müsste man bei positiven Tests das Virus noch zusätzlich genauer analysieren. Dies machen Schweizer Labors nun häufiger, als sie es vorher gemacht haben. Aber es ist wohl trotzdem zu wenig und beliebig hochfahren kann man das nicht. Das ist nämlich sehr aufwendig und es braucht teure Geräte. Das ist ein Flaschenhals. Wichtig wäre es auch, durch intensives Contact Tracing die ursprünglichen Ansteckungsherde zu finden, um eben möglichst viele Übertragungsketten zu unterbrechen. Auch das ist sehr aufwendig und bei diesen hohen Fallzahlen wie jetzt oft nicht möglich.
Schauen wir nach Großbritannien, wo die Mutation des Virus erstmals nachgewiesen worden ist. In Großbritannien steigt im Moment die Zahl der Infizierten stark an. Also allein gestern waren es über 50.000 neue Fälle. Lässt sich das direkt auf diese Mutation zurückführen?
Man muss vorsichtig sein, es ist noch vieles unbekannt, aber es deuten einige Zeichen darauf hin, dass die mutierte Variante eine wichtige Rolle spielt bei diesem starken Anstieg. Die Forscher gehen aktuell davon aus, dass sich das Virus um etwa 50% schneller ausbreitet, also diese Mutante. Und sie fordern für Großbritannien dringend schärfere Maßnahmen, weil die bisherigen die Ausbreitung eben nicht stoppen konnten. Das hat man beobachtet. Dabei sind die Maßnahmen in Großbritannien schon strenger als bei uns. Und das Virus scheint zwar keine schwerere Krankheit auszulösen, aber allein, weil es sich schneller verbreitet, könnte es künftig deutlich mehr Tote geben, weil eben die Fallzahlen stark ansteigen, wenn man nicht gegensteuert.
In Großbritannien hofft man jetzt auf einen weiteren Impfstoff, einen, der nicht mit der neuen Technologie arbeitet, also quasi ein klassischer ist, der nämlich von AstraZeneca. Den haben die Behörden heute in Großbritannien zugelassen. Was wissen Sie da über die Wirksamkeit dieser Impfung?
Laut der klinischen Studie ist er weniger wirksam als jener von Pfizer, der auch bei uns zugelassen ist. Aber angesichts der schwierigen Lage reagierten alle britischen Forscher bisher hoch erfreut, weil nun ab sofort dort viel mehr Impfdosen bereitstehen. Und die Briten fahren nun eine interessante Strategie. Also der Impfstoff muss eigentlich zweimal im Abstand von einigen Wochen verabreicht werden. Es gibt jetzt aber Hinweise, dass bereits eine Dosis einen vorübergehenden Schutz bietet. Und so verschiebt man die zweite Impfung etwas nach hinten und impft erst einmal jetzt möglichst viele Menschen mit einer Dosis, um möglichst viele Risikopatienten jetzt schnell zu schützen.
Danke, Thomas Häusler, für diese Einordnungen. Über Corona reden wir später in der Sendung und auch jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Christoph Studer.
In der Ostschweiz sind ab morgen Donnerstag praktisch alle Skigebiete wieder offen. Nun hat auch die Kantonsregierung St. Gallen entschieden, dass die Bergbahnen und Skigebiete ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Als Begründung heißt es, die aktuelle Corona-Situation lasse diesen Schritt zu. Die Skigebiete etwa auf den Flumserbergen, am Pizol und in Wildhaus müssten die erarbeiteten Schutzkonzepte aber einhalten. Die Restaurants auf den Pisten bleiben in den St. Galler Skigebieten geschlossen. Anders im Kanton Graubünden, dort dürfen die Pistenrestaurants ihre Terrassen ab morgen wieder öffnen. Das erklärte die Bündner Regierung, die über erste Lockerungen im Bereich Takeaway informiert hat. Pro Tisch dürften maximal 4 Personen sitzen und zwischen Gruppen gelte ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Das Alkoholverbot auf den Bündner Skipisten wird demnach auf den 4. Januar aufgehoben. Und im Kanton Wallis zieht die Polizei eine erste Bilanz zu ihren Kontrollen und Einsätzen in den letzten 10 Tagen. Insgesamt habe man unter anderem 150 britische Feriengäste kontrolliert wegen der Quarantäneanordnung. 138 davon hätten die Massnahmen eingehalten, 12 britische Gäste seien vorzeitig abgereist. Dazu seien nun weitere Ermittlungen im Gang. Ganz allgemein würden die Corona-Regeln in den Walliser Skigebieten gut eingehalten. Der Online-Marktplatz Viagogo hat vor Bundesgericht Recht erhalten in einem Streit um Veranstaltungstickets. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hatte wegen unlauteren Wettbewerbs gegen Viagogo geklagt. Kunden des Unternehmens warten demnach immer wieder vergeblich auf bezahlte Tickets oder kommen mit ungültigen Tickets nicht durch die Eingangskontrollen. Nun hat das Bundesgericht entschieden, dass die Nutzer nicht getäuscht werden. Auch für Durchschnittskunden sei erkennbar, dass Viagogo-Tickets nur vermittle und nicht selbst Verkäufer der Tickets sei. Ins Ausland. Am Schluss war es eine 3-minütige Zeremonie, in der die EU-Spitze den Handelsvertrag mit Großbritannien unterzeichnet hat. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel setzten um 9:30 Uhr am Vormittag ihre Unterschriften unter den 1200 Seiten dicken Vertrag. Danach brachte ein Flugzeug der britischen Armee den Originalvertrag nach London. Dort hat das britische Parlament bereits mit der Debatte begonnen. Erwartet wird, dass der britische Regierungschef Boris Johnson und Königin Elizabeth II. Den Vertrag ebenfalls noch heute unterzeichnen. Damit ist die vorläufige Zusammenarbeit zwischen Brüssel und London über den 31. Dezember hinaus geregelt. In Argentinien sind Abtreibungen künftig bis zur 14. Schwangerschaftswoche legal. Nach der Abgeordnetenkammer hat nun auch der Senat eine entsprechende Gesetzesänderung angenommen mit 38 zu 29 Stimmen. Mitten in der Nacht feierten in Buenos Aires tausende Befürworterinnen der Fristenlösung diesen Entscheid. Die Gesetzesänderung in Argentinien dürfte laut Beobachtern Signalwirkung für weitere Länder auf dem südamerikanischen Kontinent haben. Dort sind Abtreibungen, außer etwa nach Vergewaltigungen, in fast allen Ländern verboten. Zum Skisport und hier zur Abfahrt der Männer im italienischen Bormio. Rund 30 Fahrer sind bis jetzt im Ziel und ein Schweizer derzeit auf dem Podest. Urs Krienbühl belegt den 3. Rang. Es führt der Österreicher Matthias Mayer vor seinem Landsmann Vincent Kriechmeier. Mauro Caviezel belegt aktuell Platz 5. Und es bleibt das Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt. Zeitweise ziehen Schneeschauer vorbei, am häufigsten in den Voralpen. Inneralpin ist es ziemlich sonnig und meist trocken. Am morgigen Silvestertag ist es im Osten zunächst noch teils sonnig, aus Westen ziehen zunehmend Schnee, in tiefsten Lagen auch Regenwolken auf und im Süden ist es heute und morgen meist trocken und zeitweise sonnig, die Temperatur bei 1 bis 4 Grad.
Biologische Waffen, etwas vom Schlimmsten und international geächtet. Erreger wie Milzbrand könnten schnell Tausende und Abertausende Menschen töten. Im Labor verändern lassen sich neben Bakterien auch Viren, wie zum Beispiel das Coronavirus. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte gestern, Covid-19 sei zwar kein im Labor künstlich erschaffenes Virus, es zeige aber die Gefahren, die es im Zusammenhang mit dem Einsatz biologischer Kampfstoffe gebe. Diese biologischen Kampfstoffe existierten aktuell, die NATO wisse davon, und solche B-Waffen könnten sowohl von Staaten als auch von Terroristen eingesetzt werden. Die NATO verstärkt jetzt daher die Biowaffenabwehr und tauscht unter Geheimdiensten entsprechende Erkenntnisse aus. Ich sprach darüber mit Oliver Trenert, dem Leiter des Zentrums für Sicherheitsstudien der ETH Zürich, und fragte ihn, erstaunt Sie die Aussage des NATO-Generalsekretärs?
Eigentlich nicht, weil die Covid-Pandemie hat jetzt natürlich ein Schlaglicht darauf geworfen, welche Gefahren von Krankheitserregern ausgehen können. Das kann auch einmal sein, dass solche Krankheitserreger bewusst von Staaten oder Terroristen ausgebracht werden. Und so etwas interessiert natürlich dann ein Verteidigungsbündnis wie die NATO auch.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie groß ist im Moment die Gefahr, die von Biowaffen grundsätzlich ausgeht zurzeit?
Wir wissen nicht genau, ob Staaten an solchen Krankheitserregern für militärische Zwecke arbeiten. Es kann auch sein, dass Terroristen sich jetzt mit dieser Thematik beschäftigen, dass also sie durch diese Covid-Pandemie darauf aufmerksam geworden sind. Es gibt leider keine Transparenz in Fragen der Biowaffen. Es gibt zwar eine Konvention, aber die ist leider nicht mit Überwachungsmechanismen ausgestattet. Hinzu kommt, dass Krankheitserreger in kleinen Mengen bearbeitet werden können. Daraus können aber sehr schnell größere Mengen werden, die auch militärisch relevant werden können. Insofern gibt es da also ein großes Delta des Wissens und es kann hier durchaus eine Gefahr entstehen.
Lässt sich denn ein biologischer Kampfstoff überhaupt erkennen? Also wenn jetzt das jetzige Covid-19-Virus eine solche Waffe gewesen wäre, was es ja eben nicht ist, hätte sich das nachweisen lassen? Also man muss ja überhaupt zuerst etwas erkennen, um es bekämpfen zu können.
Man muss zunächst mal sagen, dass biologische Kampfstoffe ja natürlich auftretende Krankheitserreger sein können, an denen nicht unbedingt irgendwelche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Also man kann zum Beispiel Milzbrand auch unverändert als Kampfstoff ausbringen. Allerdings hat er natürlich dann nicht eine so große Effektivität. Zum Beispiel muss man die Partikelgrößen verändern, um etwa das Eindringen in die menschlichen Lungen zu ermöglichen. Und das kann man dann erkennen. Das gibt es ja auch in der Vergangenheit schon einige Fälle, wo man das erkannt hat. Und dafür braucht man allerdings dann auch entsprechende ausgewiesene und spezialisierte biologische Laborkapazitäten.
Also wenn Sie das so sagen, wieso ist man sich denn hier ganz sicher, dass es nicht aus einem Labor herausgegangen ist, dieses Virus?
Das ist durchaus möglich, dass es dass dort Arbeiten in einem Labor stattgefunden haben und der Erreger dann dort aus dem Labor entwichen ist. Das bedeutet aber nicht, dass dort auch zu militärischen Zwecken an diesem Krankheitserreger gearbeitet worden ist, sondern vielleicht, so wie das ja mit anderen Erregern auch der Fall gewesen ist, zu ganz normalen friedlichen zivilen Zwecken, um zum Beispiel zu untersuchen, wie die krankheitserregenden Mechanismen dieses Virus entstehen und welche Gegenmaßnahmen zum Beispiel die Entwicklung von Impfstoffen man ergreifen könnte.
Sie haben vorhin etwas Interessantes gesagt, dass es nämlich keinen Überwachungsmechanismus gibt bei B-Waffen, beim Abkommen. Wie könnte denn ein solcher Überwachungsmechanismus überhaupt aussehen?
Ich denke, ein regelrechter Überwachungsmechanismus dürfte sehr, sehr schwierig sein. Aber was man natürlich erreichen könnte und müsste, wäre einfach mehr Transparenz. Das heißt, es müsste zwischen den Staaten mehr Datenaustausch geben über die B-Schutzprogramme, die einige Staaten durchführen, also um sich gegenüber biologischen Waffen schützen zu können. Es wäre auch gut, wenn vor Ort Besuche stattfinden könnten in entsprechenden Einrichtungen. Und es wäre auch gut, wenn in der entsprechenden Industrie, darunter in der Pharmaindustrie, es mehr internationalen Austausch gäbe. Aber all das ist natürlich schwierig, weil Staaten ein Interesse haben, ihre B-Schutzprogramme nicht auf dem offenen Markt unbedingt jedem vertraulich zu machen. Und die Pharmaindustrie hat natürlich Angst, dass die in Entwicklung begriffenen Medikamente von anderen Staaten durch Industriespionage ausgeforscht werden.
Wo steht man denn jetzt international? Gibt es eine größere Bereitschaft zu einem solchen Überwachungsmechanismus beim B-Waffenabkommen?
Es gibt einige Staaten, die das immer wieder einfordern. Es gibt staatliche Treffen und Expertentreffen jedes Jahr in Genf bei den Vereinten Nationen, wo man sich über Fragen der Durchsetzung der Biowaffenkonvention, des Biowaffenverbotes unterhält. Aber es gibt auch vertrauensbildende Maßnahmen, in deren Rahmen gewisse Daten ausgetauscht werden, wie zum Beispiel über B-Schutz-Laboratorien. Die Schweiz beispielsweise beteiligt sich da jedes Jahr sehr aktiv daran. Aber viele andere Staaten beteiligen sich leider nicht, da diese Maßnahmen, diese Transparenzaktivitäten freiwillig sind.
Und da hat auch Corona nichts daran geändert?
Bisher nicht.
Sagt Oliver Trenert, der Leiter des Zentrums für Sicherheitsstudien der ETH Zürich, im Rendezvous. Die Geschichte des 23-jährigen Abed aus dem Libanon. Der Student hungert, aber sagt: Ich will nicht geschenkte Fische, sondern eine Angelrute, um selbst zu fischen. Rendezvous-Hörerinnen wollten helfen. Die ganze Geschichte gleich. Nicht nur sie, auch andere Astrologinnen hatten es für 2020 so berechnet.
Die Astrologen weltweit haben darauf hingewiesen, dass ein globaler Transformationsprozess bevorsteht, also dass sich die Welt wirklich grundsätzlich ändern wird und dass es auch ein Jahr sein wird, was in die Geschichte eingeht.
In unsicheren Zeiten floriert das Geschäft der Sternenberechnerinnen und der Psychologen. Geschichten und Fakten hier im Rendezvous. Und um nackte Zahlen und harte Fakten geht es gleich als Erstes. Little Gay City wird Zürich auch genannt. Trotz diesem schwulen und lesbenfeindlichen Image stand Zürich in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, ausgerechnet weil Homosexuelle im Ausgang verbal oder tätlich angegriffen worden waren. Deshalb haben homosexuellen Verbände und linke Parteien eine Statistik verlangt, die schwarz auf weiß aufzeigt, wie häufig solche Angriffe sind. Nach langem politischen Hin und Her ist es nun soweit. Vom 1. Januar an führt die Zürcher Stadtpolizei Buch über sogenannte Hassdelikte. Das Beispiel soll schweizweit Schule machen. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Die Statistik solle eine Diskussionsgrundlage sein, um das Thema der homo- und transphoben Gewalt im öffentlichen Raum anzugehen, sagt Matthias Nink vom Stadtzürcher Sicherheitsdepartement.
Heute weiß man eigentlich gar nichts darüber. Es ist immer mal wieder in den Medien ein Thema. Schulenfeindliche Angriffe im Niederdorf. Und dass man hier mal ein bisschen weiß, was sind das für Angriffe, wie häufig gibt es die, gibt es einen Trend, den man feststellen kann oder nicht, das wäre eigentlich die Hoffnung.
Die sogenannten Hassdelikte sind in der Schweiz kein eigentlicher Straftatbestand. Die Täter werden zum Beispiel wegen Körperverletzung verurteilt oder wegen des Verstoßes gegen die Antirassismusstrafnorm, die nun auch die Diskriminierung von Schwulen und Lesben unter Strafe stellt. Das eigentliche Motiv der Tat war bislang aber in den meisten Fällen nicht in den Polizeiakten ersichtlich. Darum hat die Zürcher Stadtpolizei nun in ihrem Informationssystem, in dem alle Anzeigen erfasst werden, eine neue Kategorie für Hassdelikte geschaffen. Um die Delikte genau zuzuordnen, müssen die Polizistinnen und Polizisten nun bei allen Anzeigen, die wegen verbalen und körperlichen Angriffen eingehen, genau abklären, was das mögliche Motiv sein könnte. Wie Beatrina von der Zürcher Stadtpolizei sagt.
Es ist zum Beispiel möglich, dass das Opfer oder auch ein Zeuge ein Hassdelikt vermutet. Und dann werden wir spezifisch und gezielt nachfragen, ob Anhaltspunkte vorliegen oder wieso, dass die Person davon ausgeht.
Neben Zürich erfasst bis jetzt erst der Kanton Freiburg ebenfalls die Zahl der Hassdelikte. Und zwar schon seit Anfang 2020. Bei der Freiburger Kantonspolizei heißt es auf Anfrage, bis Mitte Dezember seien der Polizei 11 Fälle gemeldet worden, bei denen es um die sexuelle Orientierung der Opfer gegangen sei. Wie viele Hassdelikte es in der Stadt Zürich sein werden, dazu wagen die Verantwortlichen keine Prognose. Matthias Nink vom Stadtzürcher Polizeidepartement gibt aber zu bedenken, die Dunkelziffer werde wohl hoch sein.
Der eine Grund ist, dass halt immer noch viele Leute gar keine Anzeige machen. Also viele, die angegriffen werden, verbal oder auch physisch, die gehen nicht zur Polizei, die machen die Strafanzeige nicht. Und dann ist es auch so, dass diejenigen vielleicht, die eine Anzeige machen, gar nicht wollen, dass dieses Tatmotiv benannt wird.
Deshalb verteilt die Zürcher Polizei derzeit Flugblätter im Zürcher Nachtleben, auf denen die Leute aufgefordert werden, alle Angriffe der Polizei zu melden. Roman Heckli von Pink Cross, der Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer der Schweiz, unterstützt diesen Aufruf. Die statistische Erfassung von Hassdelikten ist schon lange eine Forderung der homosexuellen Verbände. Heckli hofft, dass der Kanton Freiburg und die Stadt Zürich erst der Anfang sind.
In anderen Kantonen sind noch politische Vorstöße hängig, die diese Erfassung fordern. Und ich glaube, es wäre immer wichtig, dass wir auch schweizweit ein Bild haben, wo sind die Hotspots, wer sind die Täter und wie kann man da eben dagegen Maßnahmen ergreifen.
Die Statistik allein genügt gemäß Häcklin aber nicht. Im Juni hat die SP im Nationalrat deshalb einen Vorstoß eingereicht, dass der Bund einen nationalen Aktionsplan ausarbeitet mit Maßnahmen gegen homophobe und transphobe Gewalt. In der Stadt Zürich wird diese Forderung bereits umgesetzt. Das Sicherheitsdepartement arbeitet derzeit an einem entsprechenden Maßnahmenplan, damit Zürich seinen Ruf als «Little Gay City» nicht verliert.
Christoph Brunner. 2020 hat wegen Corona viele Menschen in dieser Welt arm bzw. noch ärmer gemacht. Besonders in Regionen, in der die Armut eh schon hoch war und ein Sozialstaat Wunschdenken ist. Wir sind im Rendezvous zusammen solchen Menschen und ihren Schicksalen begegnet, in Reportagen und Berichten, und viele von ihnen haben reagiert und uns geschrieben, um zu fragen, wie sie diesen Menschen, die in unseren Beiträgen vorkamen, ganz konkret helfen könnten. Zum Beispiel dem jungen Mann in der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli, der so arm ist, dass er kaum zu essen hat, geschweige denn seine Ausbildung beenden kann. Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner hat mehrmals über ihn berichtet. Vor ein paar Tagen hat sie ihn in Tripoli wieder getroffen und dort auch recherchiert, was für Hilfsangebote überhaupt zur Verfügung stehen.
Junge Männer, die so verzweifelt sind wie Abed El Rahman Sade, gibt es in der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli Tausende. Er und seine Familie haben weder Geld noch Arbeit. Zudem sind die Lebensmittelpreise im Vergleich zum letzten Jahr um 80% gestiegen, wegen der Wirtschaftskrise und der horrenden Inflation. An manchen Tagen haben er und seine Familie kaum zu essen. Wir sterben hier, bei Gott. Ohne Essen sterben wir. Das ist kein Leben, sagt der 23-Jährige händeringend in einem Hinterhof. Zu einem Café einladen lassen will er sich nicht. Dafür ist er zu stolz. Ich will kein Geld. Ich will arbeiten können, um meine Familie durchzubringen. Ich will nicht geschenkte Fische, sondern eine Fischerroute. Abed hat einen Bachelor in erneuerbaren Energietechnologien für Heizungs- und Kühlsysteme. Gerne würde er seinen Master machen, um bessere Anstellungschancen zu haben. Geld für das Studium hat Abed aber nicht. Immerhin kann er ein Praktikum machen, um Berufserfahrung zu sammeln. Einen Lohn bekommt er dafür nicht. Wenn du mir nicht helfen kannst, dann bin ich wohl eh bald tot, wegen Corona, sagt Abed bitter. Samer Hajar aus Tripoli weiß, wie Abed leidet. Der Assistenzprofessor für Wirtschaft an der libanesischen Universität Balamand setzt sich dafür ein, dass die Armen in seiner Stadt Hilfe bekommen. Er hat selbst diverse Hilfsprojekte initiiert. Man hilft den Menschen am besten, indem man lokale Hilfswerke unterstützt. Der Wirtschaftsexperte zählt einige auf. Eine Organisation, die den Mittellosen die Studiengebühren bezahlt, ein Restaurant, wo Arme gratis essen können, ein sozialer Quartierladen, wo alle einkaufen können. Wohlhabendere bezahlen für Lebensmittel mehr, als sie kosten, und dafür können Arme gratis einkaufen. Die Gefahr von Missbrauch oder dass das gespendete Geld in den Taschen korrupter Politiker versickere, sei minim, sagt Samer Hajar.
You have 60-65% of people are poor. So the number by itself can guarantee the credibility of the charity.
Hier sind 60-65% der Menschen arm. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hilfe an die Falschen geht, ist daher klein. Die lokalen Hilfsprojekte in Tripoli gibt es nur dank Freiwilligen und der Großzügigkeit engagierter Libanesinnen und Libanesen. Sie erreichen allerdings nur einige hundert Menschen in Not. Und mit der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise in Libanon verarmt auch die Mittelschicht, die solche Projekte jetzt noch unterstützen kann.
Unsere Nahost-Korrespondentin hat in diesem Jahr nach ihren Berichten und Reportagen viele Anfragen von Hörerinnen und Hörern in der Schweiz bekommen, die gefragt haben, wie sie denn arme Menschen wie Abed aus Tripoli persönlich unterstützen könnten. Brigitte Kramer hat Susanne Brunner gefragt, sind denn Spenden an lokale Hilfswerke eine Möglichkeit?
Ja, der große Vorteil von lokalen Hilfswerken ist, die wissen ganz genau, was die Leute brauchen und die Leute kennen diejenigen, die diese Hilfswerke betreiben. Das Problem ist aber, die Banken in Libanon beschränken Bankbezüge und darunter leiden auch lokale Hilfswerke oder die Banken ziehen ihnen Gebühren ab, bezahlen ihnen weniger Geld aus, als die Überweisung wert ist und das ist ein Problem. Exil-Libanesinnen und Libanesen umgehen das, indem sie zum Beispiel mit Bargeld einreisen, aber das können wir in der Schweiz natürlich nicht.
Heißt das, wenn jemand also aus der Schweiz helfen will, dann soll er sie vielleicht doch lieber an bewährte Schweizer oder internationale Hilfswerke spenden?
Das ist sicher die einfachste Variante, denn von diesen Hilfswerken wagen es die korrupten Politiker in Libanon vielleicht eher weniger, mit ihren fiesen Tricks da Geld abzusahnen. Aber der Vorwurf aus Tripoli zum Beispiel von Abed an diese Hilfswerke ist, diese Hilfe komme gar nicht an, denn die internationalen Hilfswerke, die konzentrierten sich vor allem auf die notleidende Bevölkerung in Beirut nach der Explosion vom 4. August und auf die 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge. Und das heißt, dass er möglicherweise von dieser Hilfe gar nicht profitieren kann.
Nun haben Sie häufig Anfragen von jemandem, der oder die konkret einem Menschen helfen will, zum Beispiel diesem Abed. Warum nicht dieser Person direkt das Studium zum Beispiel finanzieren oder ihm oder ihr Geld zukommen lassen?
Weil es ein Risiko ist. Abed sagt selbst, um zu überleben, sehen viele in Tripoli oft gar keinen legalen Weg. In der Not handeln sie mit Drogen oder sie lassen sich auf Extremisten, also auf extremistische Gruppierungen wie der IS ein. Und Abed selbst, der verspricht zwar, er werde das Geld sicher nicht kriminell missbrauchen, er wolle einfach sein Studium beenden, aber hundertprozentig sicher sein kann man einfach nicht. Ich kenne Abed seit einem Jahr, habe Kontakt zu ihm seit einem Jahr, aber auch ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, wofür Abed dann das Geld überhaupt braucht.
Wenn nun direkte Hilfe ein Risiko ist und Hilfe von bewährten Hilfswerken bei Abed persönlich möglicherweise gar nicht ankommt, was heißt das für diesen jungen Mann?
Also er selbst ist sehr pessimistisch, dass ihm jemand wirklich helfen kann. Denn er sagt, was er am meisten braucht, ist jemanden, der oder die ihm zur Ausreise verhelfen könnte, Arbeit zu finden außerhalb Libanons. Und das kann ja niemand einfach so machen. Wenn das nicht möglich sei, brauche er Geld für die Miete, die er kaum bezahlen kann. Dafür gibt es wenige Hilfswerke, die das machen können. Und wenn das mit der Miete auch nicht klappt, dann wenigstens wolle er Geld für Medikamente für seine kranke Mutter. Und das ist über lokale Hilfswerke, auch über internationale möglich, wenn er sich dort registriert. Die Regierung, die leistet überhaupt keine Hilfe. Libanon ist kein Sozialstaat, ist immer weniger überhaupt ein Staat. Und eine Hörerin, die hat mir geschrieben, man muss eine Organisation finden, die diesem Abed helfen kann, bevor es zu spät ist. Und sie hat recht. Hilfswerke tun ihr Möglichstes, internationale und lokale. Und Abed ist jetzt immerhin mit den lokalen Hilfswerken vernetzt. Was für Hilfe er bekommen kann, in Zukunft bekommen wird, das werde ich weiter verfolgen.
Verspricht Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner. Es steht noch in den Sternen, wie es weitergeht 2021. Die Jahreswende bringt für viele Menschen Fragen mit sich. In unsicheren Zeiten mit Corona erst recht. Das spüren auch die Astrologinnen und Astrologen. Sie haben derzeit Hochkonjunktur. Lucia Theiler.
Das Telefon bei der Astrologin Monika Kissling schellt häufig. Und nicht nur bei ihr. Seit Herbst hätten die Anfragen um rund 20% zugenommen, schätzt die Präsidentin des Berufsverbands für Astrologinnen und Astrologen, einem Verbund, dem 240 Astrologen angeschlossen sind.
Die Leute möchten wissen, wie es weitergeht, ob sie ja, zum Beispiel ihr Restaurant aufgeben müssen oder ob es da irgendwie Aussichten gibt zum Weitermachen. Also es sind halt existenzielle, berufliche Fragen.
Die Astrologie sei keine Wahrsagerei und könne solche Fragen nicht konkret beantworten, sagt Kissling. Aber im eigenen Horoskop würden sich persönliche Stärken und Schwächen zeigen. Die Sterne könnten Orientierung geben.
Wo bieten sich jetzt gerade in dieser Zeit neue Perspektiven? Was könnte die Richtung sein und wo geht's nicht mehr weiter?
Eine Auslegeordnung also aufgrund von Sternenkonstruktionen.
Man muss oder darf dann natürlich selber entscheiden, was zu tun ist.
Sich Fragen stellen, Antworten suchen. Kritiker sehen in der Astrologie im besten Falle eine Anlage zur Selbstreflexion. Die Angebote sind vielfältig, von persönlichen Beratungen über Computeranalysen bis hin zu Publikationen in Zeitschriften oder online. Entsprechend unübersichtlich ist der Markt. Je nachdem, was eingerechnet wird, zirkulieren Umsatzgrößen zwischen ein paar Millionen Franken bis zu ein paar hundert Millionen. Für Christoph Schneider, Präsident des Berufsverbands für angewandte Psychologie, ist die aktuell größere Nachfrage nachvollziehbar und sogar typisch für Krisen.
Ich denke, das ist dann auch der Wunsch, mehr zu erfahren, wie das große Ganze vielleicht aussehen könnte, die Zusammenhänge vielleicht auch besser oder anders zu verstehen, um so eigentlich auch diese ganzen Lücken, die man vielleicht hat, im Wissen zu füllen.
Die Unsicherheit habe auch bei den Psychologen zu rund 30% mehr Beratungen geführt.
Es ist sehr stark die große Angst und Unsicherheit und einfach auch das Unwohlsein.
Die aktuelle Pandemie sei neu für ganze Generationen.
Man hat vielleicht die Großeltern, die Kriegszeit noch kannten, aber gerade die jüngere Generation, da ging es nur in eine Richtung und das sind neue Herausforderungen.
Denen sich viele nun stellen müssen. Und einige nehmen das Heft gleich selbst in die Hand. Die Astrologin Monika Kissling hat festgestellt, dass es beim Verband nicht nur mehr Anfragen gibt für Beratungen, sondern auch mehr Anfragen zur Ausbildung. Ob für den Eigenbedarf oder um Selbstberatungen anzubieten, das ist nicht bekannt.
Lucia Theiler. Eins nach eins, das ist Ende Jahr im Rendezvous ein besonderer Moment, Zeit nämlich für eine jahrzehntelange Tradition, die Worte des Jahres. Auch in diesem verrückten 2020 spult Daniel Hubacher das Jahr noch einmal zurück, ein Jahr, welches niemand vergessen wird. Im Rendezvous im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Christoph Studer.
Der Bundesrat ändert kurz vor Jahresende nichts mehr an den bestehenden Corona-Regeln, obwohl die Situation, Zitat, besorgniserregend bleibe. Die vor Weihnachten beschlossenen Massnahmen seien aktuell angemessen. Wintertourismus in Corona-Zeiten. Ab morgen sind praktisch alle Ostschweizer Skigebiete wieder offen. St. Gallen hat diesen Schritt heute angekündigt. Und in Graubünden dürfen ab morgen auch die Terrassen von Pistenrestaurants wieder benutzt werden. In gut 30 Stunden laufen die Brexit-Übergangsregeln aus. Heute Vormittag hat die EU-Spitze den künftigen Handels- und Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Für den späteren Nachmittag wird erwartet, dass auch Boris Johnson das Vertragswerk unterschreibt. Aktuell debattiert das Unterhaus in London.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.